Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Die Grundlage der Predigt ist eine alte Missionsrede vom Apostel Paulus, und die er in Athen gehalten hat. Die ist in der Apostelgeschichte überliefert und ich lese uns die einmal vor in der Übersetzung des Heidelberger Neutestamentlers Klaus Berger und seiner Frau Christiane Nord. Diese Übersetzung hat einen Nachteil und einen großen Vorteil. Der Nachteil ist, sie ist extrem klein geschrieben. Mal gucken. Der Vorteil ist, sie ist, ohne irgendwie plump und platt zu sein, in einem sehr zeitgemäßen Deutsch sehr pointiert. Merkt man, ein guter Theologe oder eine Sprachwissenschaftlerin haben da gut zusammengearbeitet. Paulus in Athen. Paulus erwartete sie, andere Mitarbeiter, die noch zuvor in anderen Städten waren, in Athen. Er war zutiefst entsetzt, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. In der Synagoge predigte er den Juden und denen, die dem Judentum nahestanden. Tagsüber sprach er auf dem Marktplatz die Passanten an. Auch einige von den epikureischen und von den stoischen Philosophen kamen mit ihm ins Gespräch. Einige sagten, was will denn diese Saatkrähe hier mit ihren aufgepickten Weisheiten? Andere meinten, er scheint uns mit fremden Göttern missionieren zu wollen. Er verkündet Jesus und Anastasis. Missverständnis, komme ich nachher noch drauf. Das griechische Wort für Auferstehung ist Anastasis. Das haben die Griechen aber nicht verstanden, dass er von der Auferstehung redete, sondern sie denken, er redet von einer Göttin mit dem Namen Anastasis. So, also gut. Wieder andere nahmen ihn mit, führten ihn zum Areopag, das ist die oberste Religionsbehörde, und fragten ihn, können wir mehr über deine neuen Lehransichten erfahren? Manches klingt fremd für unsere Ohren. Wir möchten gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und die Durchreisenden in der Stadt sind dafür bekannt, dass sie ständig damit beschäftigt sind, Gerüchte über das jeweils Neueste in Umlauf zu setzen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, liebe Athener, ich sehe, dass ihr sehr religiös seid. Auf meinem Weg durch die Stadt habe ich viele Zeugnisse eurer Frömmigkeit gefunden, darunter sogar einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ich bin hier, um euch den zu verkündigen, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was in ihr ist, der ist auch der Herr des Himmels und der Erde. Deshalb wohnt er nicht in Tempeln, die von Menschenhand gebaut sind. Da er keine Bedürfnisse hat, muss er auch nicht von Menschen versorgt werden. Denn er selbst gibt alles Leben, die Luft und alles Nötige. Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht gemacht werden lassen und gemacht, dass es die ganze Erde besiedelt hat. Er hat den Kalender und die Epochen der Geschichte festgesetzt und die Grenzen zwischen den besiedelten Landstrichen. Er ließ die Menschen danach streben, Gott zu ertasten oder zu finden, der doch jedem Einzelnen von uns sehr nahe ist. Denn wir leben, bewegen uns und sind in ihm. Einige von euren Dichtern haben es so gesagt: Wir sind von derselben Art wie Gott. Da wir also von Gottes Art sind, müssen wir nicht länger denken, Gott sei wie Gold, Silber, Stein oder wie ein Gedanke der Kunst oder der Fantasie. Gott will die Zeit, in der ihr ihn nicht kanntet, nicht zählen und bietet allen Menschen überall in der Welt die Möglichkeit an, umzukehren. Denn er hat einen Tag bestimmt, an dem er die ganze Welt einem gerechten Gericht unterwirft. Den Richter, Jesus Christus, hat er schon bestellt. Den Glauben an ihn hat er allen leicht gemacht, indem er ihn von den Toten hat auferstehen lassen. als die Athener das Stichwort von den Toten auferstehen vernahmen, lachten ihn einige aus. Andere waren höflicher und sagten, das kannst du uns ein anderes Mal erzählen. Daraufhin verließ Paulus die Zuhörer, doch immerhin hatte er einige überzeugen können, sodass sie zum Glauben kamen. Unter ihnen war auch Dionysos, ein Mitglied des Areopags, und eine Frau namens Damaris. Ich weiß, eine Predigt ist etwas anderes als eine kultur- und religionsgeschichtliche Vorlesung, aber es tut mir leid, immer wenn ich Athen höre, dann geht's mit mir durch. Das erinnert mich an meinen Griechischunterricht und es erinnert mich an Geschichtsunterricht und den Griechischunterricht habe ich nicht geliebt, aber den Geschichtsunterricht schon. Und ich bin auch der Überzeugung, dass man so ein bisschen was davon wissen muss, was da eigentlich sozusagen los war damals. Also warum die Athener mit Paulus ins Gespräch kamen, wo sozusagen die Haken und Ösen waren und was großartig an dieser Geschichte ist. Also ein bisschen Historie, um besser zu verstehen zu können, was es für uns heute bedeuten kann. Meine Frau sagte immer, mach nicht so viel davon. Ich habe gesagt, ich habe doch gerade erst angefangen. Irgendwo dazwischen wird es sich heute bewegen. Vier Teile möchte ich heute beleuchten. Zum ersten ein kurzer Einblick in die historische Situation Paulus in Athen. Ein zweiter Blick, mit welcher Taktik missioniert Paulus? Bringt er seinen Glauben ins Gespräch? Und was können wir davon für heute lernen? Drittens, warum ist das mit diesem unbekannten Gott eigentlich spannend? Und viertens, die Verkündigung der Auferstehung und wie erfolgreich sie ist. Zum Ersten, ein Blick auf die historische Situation. Paulus in Athen, da prallen echt Welten aufeinander. Politisch, klar, politisch ist Rom das Zentrum der Welt, aber geistlich, im Denken, im Dichten, in der Philosophie, also im Streben nach dem, was wahr ist, da ist Athen nach wie vor das Zentrum der Welt, Stadt der Dichter und Denker. Und wer in Rom was auf Bildung hält, der lässt sich einen Lehrer für seine Kinder aus Athen kommen, denn nur in Athen wohnen kluge Leute. Es ist die Sprache von Platon und Aristoteles, die Sprache der Dichtkunst. Und Athen ist die Wiege der Demokratie. Da hat man nicht einfach einem König gehorcht und war untertan, sondern man hat all das, was das Gemeinwesen anging, öffentlich miteinander diskutiert. Wir gehen heute ins Stadtzentrum, um einzukaufen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Ich sehe zu, dass ich nicht von der Seite angequatscht werde. Wenn ich schon sehe, da steht jemand und will mich, dann mache ich mal schnell einen Bogen drumherum. In Athen war das komplett anders. Da ging man nicht zum Einkaufen ins Zentrum, sondern um ins Gespräch zu kommen, um anzuquatschen, um angequatscht zu werden, um zu diskutieren, um neue Ideen zu hören und miteinander danach zu fragen, was ist eigentlich wahr, was ist gutes Leben, was ist der Sinn davon. Jede der Philosophenschulen, so hat es mein Griechischlehrer erzählt, hatte da im Zentrum so ihr Platz, ihr Revier. Und dann haben die mal gesagt, heute bist du mal dran. Du gehst jetzt mal zu den Epikureern und fragst die, wie die eigentlich mit dem ganzen Leid umgehen. Und dann haben die sich schon immer gefreut, weil die genau wussten, das ist überhaupt nicht deren Thema. Oder einer von den Epikureern hat gesagt, du geh mal rüber zu den Stoikern und frag mal, was sie so eigentlich gegen die Lust und den Genuss haben. Dann wussten die, der arme Kerl muss da jetzt rübergehen, muss denen eine Frage stellen und dann knallt's. Oder man kommt miteinander ins Gespräch. Das war Zeitvertreib. So war der Alltag derer, die in Athen nicht arbeiten mussten. So fing man eine Diskussion an. Athen wie eine immerwährende Talkshow unter freiem Himmel. Und dann kommt Paulus in diese Stadt. Er ist auf Missionsreise, durch Griechenland. Natürlich muss er auch nach Athen. Ein Jude in Athen, das ist spannend. Denn im Judentum herrscht ein ganz strenges Bilderverbot. Gottes Name darf nicht ausgesprochen werden, so heilig ist er. Und Gott darf nicht dargestellt werden, weil er in keine menschliche Vorstellung passt. Kein Bild kann Gott erfassen. Und so geprägt kommt Paulus nach Athen und sieht eine Stadt voller Tempel und voller Götterstatuen. Athene, Zeus, Hera, Poseidon, Hephaistos und wie sie alle heißen. Die kann man angucken, anfassen. Grauenvoll für einen Juden, eine furchtbare Vorstellung. Statuen aus Marmor mit Gold und Silber belegt, höchstes künstlerisches Niveau. Und die Statuen, da waren die Griechen echt ein bisschen unterbelichtet aus unserer heutigen Sicht, die werden geputzt und sauber gemacht, damit man die Götter ehrt. Und man bringt denen was zu essen, also man legt vor diesen Statuen Essen nieder, weil die Götter ja Hunger haben. Paulus muss sich an den Kopf gefasst haben und das nackte Entsetzen muss ihn ergriffen haben. Die sonst so gebildeten Griechen machen mit ihren Göttervorstellungen eine ziemlich unterentwickelte Figur. Wie geht er nun vor? Wie missioniert er und was können wir davon heute lernen? Wenn Paulus in eine Stadt kommt, geht er normalerweise in die Synagoge. Wir haben das ganz am Anfang des Textes gehört, so auch in Athen. Da trifft er auf Menschen, die die jüdische Tradition natürlich aus dem FF kennen. Die kennen die ganzen Propheten, die kennen die Verheißungen, die in unserem Alten Testament niedergeschrieben sind. Und da kann er sofort einsteigen mit Jesus, der ja auch aus dieser Tradition gelebt hat, gepredigt hat. Da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Da kann man sagen, was hat denn Jesaja verheißen über den Gesandten Gottes? Und guck mal, genau so ist das in Jesus erfüllt worden. Das ist vergleichsweise einfach, weil es so eine gute gemeinsame Basis gibt. In Athen, außerhalb der Synagoge, ist das anders. Da gibt es keine gemeinsame Basis. Völlig andere Welt des Denkens. Und Paulus geht durch die Stadt und schaut sich genau um. Und wahrscheinlich hat er sich gefragt, wo um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Lauter kluge Menschen, aber in ihren religiösen Vorstellungen absolut unterirdisch. Die glauben, die Götter müssten gefüttert werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch wütend wurde bei diesen ganzen Götterbildern. Heresie, Gotteslästerung. Und bei diesem kindischen Getue mit diesen Statuen. Aber egal, ob er wütend wurde oder ob er das lächerlich fand oder die Athener dafür verachtet hat oder was auch immer, er lässt sie das nicht spüren und haut ihr in ihr kindisches Getue nicht um die Ohren, sondern schluckt seine Gefühle runter. Er denkt sich auch was komplett Neues aus. Er lässt mal diese ganze alte Tradition, die jüdische Tradition, die lässt er mal komplett beiseite. Die Propheten und Mose und Abraham und sagt nicht, jetzt muss ich den Athenern das erstmal alles erklären, damit die was von Jesus verstehen können. Er lässt es alles weg. Paulus verzichtet auf die Verheißungen, die in Christus erfüllt sind. Er verändert komplett die Form seiner Botschaft, nicht den Inhalt, aber die Form. So, dass sie in die Umgebung passt. Und er sucht und sucht und sucht, bis er einen Punkt findet, an dem er anknüpfen kann. Der Altar des unbekannten Gottes. Das ist Paulus' Anknüpfungspunkt. Hier kann er einsteigen und seine Zuhörer abholen, in ihrer Lebenswelt anknüpfen. Das ist bis heute immer noch so. Wir brauchen, wann immer wir mit Menschen ins Gespräch kommen wollen, einen solchen Anknüpfungspunkt. Und Paulus macht sich viel, viel Mühe, um so einen zu finden. Und dann steigt er ein und fängt ganz philosophisch an. Das ist nicht sehr jüdisch, sein Denken und sein Reden in dem Moment, sondern er passt sich gut an seine Zuhörer an. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, na klar. Aber dann, der die Welt im Innersten zusammenhält, na klar, auch das sind noch gut jüdische Gedanken. Dann fängt er an, von Kalendern und von Zeitepochen zu reden. Das sind Fragen, die in Athen interessant waren. Und so macht Paulus das. Und erst ganz am Ende kommt er auf seinen Kern zu sprechen, auf Christus und die Auferstehung, aber dazu im letzten Teil. So wie Paulus das gemacht hat, damals in Athen, vor fast 2000 Jahren, war das genau richtig. Sich auf einen Platz stellen, öffentlich losreden, Menschen anquatschen. So machte man das damals. Viele Christen meinen, weil Paulus das damals in Athen so gemacht hat, müssten wir das heute auch noch so machen. Aber so macht man das heute in Hannover nicht. Also Athen damals, so um 40 nach Christus, ist anders als Hannover 2021. Und nicht nur, weil die Innenstadt im Moment ziemlich leer ist, da kaum Menschen sind, die man anquatschen könnte. Also selbst wenn die Innenstadt wieder voll wird, das ist nicht unsere Kultur. Aber wie könnten wir es heute machen? Aufmerksamkeit für unseren Glauben erregen, für das, was uns wichtig ist. Zwei Ideen, wie das in der Innenstadt gelingen könnte. Was macht man in der Innenstadt, um Aufmerksamkeit positiv zu erregen? Musik könnte gehen, Straßenmusik. Nicht alle, aber manche bleiben stehen und hören gerne zu. Das ist eine angenehme Unterbrechung des Shoppens. Ich finde das immer schön, wenn da Menschen mit Kreide große Bilder auf die Gehwegplatten malen. Da bleiben Menschen stehen und wenn er fertig ist oder sie fangen an mit dem Künstler zu reden, das ist toll, was malst du da, ich verstehe das so. Also da kommt man ins Gespräch, das ist interessant. Das sind Möglichkeiten heute, warum nicht mal mit Kreide, also ich könnte das nicht, aber wem das gegeben ist, warum nicht? In Talkshows gehen, da erreicht man heute Öffentlichkeit. Ich glaube, manchmal wir bräuchten als Kirche viel mehr Menschen, die Talkshow-tauglich sind. Wir hatten in Hannover mal eine Bischöfin, die konnte das extrem gut. Margot Käßmann, das war eine ihrer Stärken. Also ich glaube, wir müssen heute nicht gucken, wie hat Paulus das damals gemacht, sondern wir müssen gucken, was ist das Ziel von dem, was er damals gemacht hat? Also wo treffen sich heute Menschen? Wo machen wir uns heute Gedanken über Gott und die Welt? Wo können wir uns da als Christen einbringen, ins Gespräch bringen? Drittens, der Altar des unbekannten Gottes. Das ist Paulus' Anknüpfungspunkt. Ich finde das sehr spannend. Eine Stadt, in der man genau weiß, wie Götter aussehen, so genau, dass man ihnen Statuen machen kann. Und anders als bei uns, wo wir ja auch verschiedene Christusdarstellungen in unserem Gemeindehaus und in der Kirche haben, die aber alle unterschiedlich sind, weil wir eben nicht sagen, genau so hat er ausgesehen oder genau so hat er ausgesehen, sondern wir sagen, das ist nicht er, sondern das zeigt etwas von ihm. Das war in Athen damals anders. Die haben gesagt, das ist Athene, so sieht sie aus, ne? So. Also so, die Statuen sahen doch im Grunde immer gleich aus. In so einer Stadt, in so einem Denken, in der man genau weiß, wie Götter sind und was die brauchen. So genau, dass man sogar genau weiß, was Athene gerne isst und was Zeus gerne isst und so. In so einer Stadt sind diese Statuen äußerlich groß und kostbar. Aber die Götter, die sind extrem klein. Die kann man in der Hosentasche mit sich führen. Die stehen den Menschen zur Verfügung, sofern die einfach nur das Richtige machen. Das sind ziemlich lächerliche Götter. Und Paulus entdeckt diesen Altar des unbekannten Gottes und bei dem steigt er ein. Ich stelle mir vor, ein Sockel, der leer ist, eben keine Statue drauf. Das ist endlich mal ein Gott, keine lächerliche Figur. Das ist mal ein Gott, weil sein Altar leer ist. Das ist ein Gott, weil er sich nicht in unsere Vorstellungen pressen lässt. Gerade weil er nicht darstellbar ist. Ein Altar leergeräumt von all unseren Vorstellungen über Gott. Leergeräumt von all dem, was wir über Gott zu wissen meinen und wie er ist und was er für uns getan hat und was wir für ihn tun müssen und wie das genau geht. Ein leerer Altar, an dem Gott Gott sein darf, weil er nicht in unseren Bilder und Vorstellungen gepresst wird. So ein leerer Altar ist ein wichtiger, ein heiliger Ort. Ich weiß, Geschmäcker gehen auseinander, dürfen sie auch. Aber ich mag Kirchen, die weitgehend leer sind. Wo mir nicht sofort ein bestimmtes Bild von Gott aufgedrängt wird, sondern wo Platz ist. Ein Platz, an dem er sich mir selbst zeigen kann, den er füllen kann. Dafür braucht es einen leeren, weitgehend leeren Raum. Und der vierte und letzte Punkt, die Verkündigung der Auferstehung und wie erfolgreich sie ist. Wir hören Paulus zu, wie er diesen leeren Altar zu füllen beginnt. Zu füllen beginnt mit dem, wie Gott sich selbst vorgestellt hat. Himmel und Erde hat er geschaffen. Er ist Herr über die sichtbare und unsichtbare Welt. Nichts geschieht ohne oder gegen seinen Willen. Und Gott hat es nicht nötig, dass Menschen ihn füttern. Das musste in Athen mal gesagt werden. Er hat die Welt geordnet. Damit bleibt Paulus noch sehr verhalten. Das lässt viel Raum für eigene Vorstellungen. Es lässt auch noch viel Raum für Gott. Die Menschen hören zu und er scheint etwas Neues zu erzählen. Das ist immer interessant. Und dann kommt Paulus auf Christus zu sprechen, dass Gott sich in ihm zeigt und Jesus der Herrscher und Richter dieser Welt ist. Und dass das nicht in dem Leben Jesu sichtbar wird, sondern in der Auferstehung. Ha, und jetzt kommt es zum großen Knall. An dem Punkt steigen die Athener aus. Auferstehung? Für manche ist das so abstrus, dass sie, obwohl sie der Sprache mächtig sind, überhaupt nicht begreifen, wovon Paulus redet. Auferstehung, keine Vorstellung davon. Die Toten stehen nicht auf, sondern die fahren in die gruselige Schattenwelt, in das Totenreich hinab. So dachte man das in Griechenland. Aber Auferstehung und dann auch noch Paradies, völlig unvorstellbar. Also das Missverständnis geht so weit, dass sie denken, er redet von einer Göttin, die Auferstehung heißt und von deren Götterehemann, der Jesus heißt. Ein neues Götterpaar, hurra, das kannten die Griechen. Andere machen sich lustig, wieder andere lehnen höflich ab. Ach komm, lass morgen weiterreden. Mein Eindruck ist, dass das bis heute nicht ganz unähnlich ist. Also ich meine, es ist relativ ähnlich bis heute. Man kann über den irdischen Jesus sehr gut mit Menschen ins Gespräch kommen, auch mit denen, die dem Glauben nicht sehr nahe stehen. Über den, der die Außenseiter besucht, sie ernst nimmt, sie ins Zentrum stellt. Der die Frauen, die damals wenig wert waren, geachtet hat und der die Kinder zu Vorbildern im Glauben gemacht hat. Der Gerechtigkeit gelebt hat, den Prediger der Liebe, über den kann man gut ins Gespräch kommen. Aber Auferstehung? Das irdische Leben gestalten, nach seinem Sinn fragen, nach Erfüllung fragen, kein Problem. Darüber kann man mit Menschen gut reden. Aber darüber hinausschauen, Ewigkeit, Paradies, das ist bis heute schwierig. Paulus lässt sich davon nicht abhalten. Und er hat sich so viel Mühe gegeben, sich auf seine Zuhörer einzustellen. Er ist so raffiniert, so klug, so umsichtig vorgegangen. Er hat Anknüpfungspunkte an ihre Lebenswelt gesucht, gesucht, gesucht und gefunden. Aber an dem für ihn entscheidenden Punkt steigen die meisten aus. So kann es gehen. Und dennoch war das, was Paulus gemacht hat, genau richtig. Es war eben nur begrenzt erfolgreich. Er überzeugt einige wenige. Und wir hören nichts davon, dass Paulus darüber enttäuscht gewesen wäre. Und er ist auch nicht wütend auf die arroganten und dämlichen und überheblichen und verstockten Athener. Er macht weiter. Wichtig ist, dass er klug vorgegangen ist, dass er sich Mühe gegeben hat, dass er sich auf seine Zuhörer eingestellt hat. Und dass er nicht auf die schaut, die er nicht überzeugen konnte, sondern auf die schaut, die er für Christus gewinnen konnte. Und dass er weitermacht. Denn so wächst auch heute noch Gottes Welt in unserer Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.